Licht gleiste auf sie herab, weiß und blendend hell. Die beiden Wichte standen über einer Lache aus Dunkelheit geformt von ihren Schatten. Gurda starrte entsetzt zu der leuchtenden Kugel, die über ihnen schwebte. »Ich glaube, es ist meine Schuld«, tönte Maskins Stimme aus der Finsternis jenseits des Lichts. »Ich habe diesen Schalter hier gefunden, und als ich ihn betätigte, klickte er etwas. Tut mir leid.« »Ha, ha, ha, ha«, lachte Gurda freudlos. »Ein elektrisches Licht, natürlich. Ha, 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 bin tatsächlich erschrocken für eine halbe Sekunde oder so.« Maskin erschien im erhellten Bereich und sah auf das Blatt Papier. »Ich habe dich lesen gehört. Irgendetwas Interessantes?« Gurda beugte sich wieder über die Schriftzeichen. »Mitteilung für die Angestellten. Wir alle wissen, dass die Umsätze des Kaufhauses seit einigen Jahren zurückgehen und praktisch kein Gewinn mehr erwirtschaftet wird. Dieses große Gebäude mag für den begüterten Konsumenten zu Anfang des Jahrhunderts geeignet gewesen sein, aber es passt nicht in die aufregende Welt der 90er Jahre. Unglücklicherweise haben nicht nur die Aktieneinbußen erlitten, aufgrund anderer Anbieter in der Stadt sinkt die Zahl unserer Kunden. Die Arnco-Gruppe verdankt ihre Erfolge dem über Jahrzehnte hinweg stabilen finanziellen Fundament von Arnold Bros. Und deshalb betrübt es uns alle sehr, dass dieses Kaufhaus geschlossen werden muss. Trösten wir uns mit dem Wissen, dass die Gruppe einen neuen Supermarkt im Neil Armstrong Einkaufszentrum plant. Am Ende des Monats wird dieses Gebäude abgerissen, um durch eine prächtige Arnco-Freizeitanlage ersetzt zu werden.« Gurda schwieg und schlug die Hände vors Gesicht.
»Da sind die Worte schon wieder«, brummte Masklin.
»Geschlossen. Abgerissen. Was ist Freizeit?«, fragte Grimmer. Der Büromaterialer beachtete sie nicht. Masklin griff sanft nach ihrem Arm.
»Ich glaube, er möchte für eine Weile allein sein.« Er strich mit der Speerspitze über das große Blatt und faltete es zusammen, bis es so klein war, dass er es tragen konnte. »Der Abt will es sich bestimmt ansehen. Er wird uns nie glauben, wenn wir...«
Masklin unterbrach sich. Grimmer starrte ihm über die Schulter. Er drehte sich um und blickte durchs Glas der Tür in den Korridor. Ein Schemen zeigte sich dort, wie ein Mensch geformt. Und er wurde größer.
»Was ist das?«
hauchte die junge Wichtelin. Masklin schloss die Hand fester um den Speer.
»Vielleicht...«
Er zögerte und holte tief Luft.
»Vielleicht Bombenpreise.«
Sie drehten sich um und eilten zu Gurda.
»Es kommt jemand«,
raunte ihm Maskin zu. »Wir müssen auf den Boden zurück, schnell.«
»Abgerissen«,
stöhnte der Assistent des Abts. Er schlang die Arme um sich, neigte den Oberkörper von einer Seite zur anderen.
»Alles muss weg. Letzte Herabsetzung. Wir sind verloren.«
»Ja, aber was hältst du davon, wenn wir auf dem Boden verloren sind?« meinte Maskin.
»Er ist völlig außer sich«, stellte Grimmer fest. »Komm«, fügte sie in einem schrecklich fröhlichen Tonfall hinzu. »Hoppla!«
Sie zog Gurda hoch und half ihm zu der langen Kette aus Büroklammern. Maskin folgte ihnen und behielt dabei die Tür im Auge. Er dachte, Bombenpreise hat das Licht gesehen. Hier drin sollte es dunkel sein, aber es brennt eine Lampe. Ich kann sie nicht rechtzeitig ausschalten und es spielt ohnehin keine Rolle mehr. Ich glaube nicht an dämonische Ungeheuer, doch jetzt kommt eins. Welch seltsame Welt! Der Jäger duckte sich in den Schatten eines Papierstapels und wartete. Auf oder dicht über dem Boden hörte er Gurdas dumpfe Proteste und seine Stimme verklang ganz plötzlich. Vielleicht hatte ihm Grimmer etwas auf den Kopf geschlagen. In gefährlichen Situationen entwickelte sie einen ausgeprägten Sinn fürs Notwendige. Sehr langsam schwang die Tür auf und dort stand eine Gestalt. Sie sah aus wie ein Mensch, gekleidet in eine blaue Uniform. Masklin kannte sich mit dem menschlichen Mienenspiel nicht sehr gut aus, aber dieser Mann wirkte alles andere als glücklich. In der rechten Hand hielt er eine Metallröhre und Licht glänzte aus ihrem einen Ende. Seine grauenhafte Lampe, fuhr es Masklin durch den Sinn. Die Gestalt näherte sich in der trägen, schlafwandlerischen Art, wie sie den Menschen zu eigen war. Maskelyne spähte über den Rand des Papierstapels hinweg und Faszination verdrängte einen Teil der Furcht aus ihm. Er blickte zu einem runden, rötlichen Gesicht hinauf, spürte den Atem, sah eine spitz zulaufende Mütze. Er wusste inzwischen, dass die Menschen im Kaufhaus Abzeichen mit ihren Namen trugen, weil sie sich sonst nicht daran erinnerten, wie sie hießen. Bei diesem Mann stand der Name am Hut. Maskelyne beobachtete die einzelnen Zeichen und setzte sie zu einem Wort zusammen. Nachtwächter. Er hatte einen weißen Schnurrbart. Der Mann richtete sich zu voller Größe auf und wanderte im Zimmer umher. »Menschen sind nicht so dumm, wie die anderen Nomen glauben«, dachte Maskelyne. »Dieses Exemplar ist intelligent genug, um zu wissen, dass hier kein Licht brennen sollte, und es will feststellen, wer die Lampe eingeschaltet hat. Bestimmt sieht der Mann Grimmer und Gurda, wenn er aufmerksam genug Ausschau hält. Selbst ein Mensch kann uns sehen.« Er hob den Speer. »Die Augen«, flüsterte es in ihm, »du musst zwischen die Augen zielen.« Nachtwächter schlurfte verträumt durch den Raum, überprüfte Schränke und Ecken, dann wich er zur Tür zurück. Maskelyne wagte es wieder zu atmen, und genau in diesem Augenblick ertönte unten Gurdas hysterische Stimme.
»Es ist Bombenpreise, oh günstige Angebote in Hülle und Fülle, steht uns bei, wir sind alle...«
Nachtwächter blieb stehen. Er drehte sich um und Verwirrung kroch über seine Züge so langsam wie Sirup. Maskelyne schob sich noch tiefer in die Schatten.
»Jetzt ist es soweit«, wisperte erneut die Stimme des Jägers, »wenn ich loslaufe, den Speer werfe und treffe?«
Im Korridor dröhnte etwas, und es klang fast nach einem Lastwagen. Der Mann wirkte nicht besorgt, öffnete nur die Tür und blickte in den Flur. Maskelyne bemerkte dort eine menschliche Frau. Sie schien recht alt zu sein, soweit er das beurteilen konnte, trug eine rosarote mit Blumenmuster geschmückte Schürze und Pantoffeln. In der einen Hand hielt sie ein Staubtuch und mit der anderen... Nun, es hatte den Anschein, als bändigte sie damit ein brüllendes Tier, eine Art Sack auf Rädern. Immer wieder stürmte es über den Teppich nach vorn, aber die Frau hielt es an einem Stock fest, zog das Wesen zurück. Während Maskelyne die Frau beobachtete, gab sie dem Ding einen Tritt, woraufhin sich das Dröhnen in ein leiser werdendes Heulen verwandelte. Der Nachtwächter sprach mit ihr. Für den Nom hörte sich das Gespräch an wie zwei zankende Nebelhörner. Er rannte über den Schreibtisch, hangelte sich hastig an der Kette aus Büroklammern hinab. Nach einer Weile ließ er sich einfach fallen. Unten, hinter einem gewaltigen Holzbein des Tisches, warteten seine beiden Gefährten auf ihn. Der Assistent des Abts rollte mit den Augen. Grimmer presste ihm nach wie vor die Hand auf den Mund.
»Verschwinden wir von hier, solange der Mann nicht in unsere Richtung sieht«, zischte Maskelyne.
»Wie denn?« erwiderte Grimmer. »Es gibt keine andere Tür.«
»Was fangen wir mit ihm an?«
»Hör mal«, wandte sich Maskelyne an das Entsetzen in Gurdas Zügen, »du willst doch nicht erneut Unheil und Verderben verkünden, oder? Sonst müssen wir dich knebeln. Bedauere.«
»Versprochen?«
»Gut, lass ihn los, Grimmer.«
»Die günstigen Angebote in Hülle und Fülle«, hauchte Gurda aufgeregt.
Grimmer sah Maskelyne an.
»Soll ich ihn wieder zum Schweigen bringen?«, fragte sie.
»Er kann sagen, was er will, wenn er es leise sagt«, erwiderte der Jäger. »Wahrscheinlich fühlt er sich dadurch besser, hat einen ziemlichen Schock erlitten.«
»Die günstigen Angebote in Hülle und Fülle haben die Frau geschickt, um uns zu schützen, mit ihrem großen, donnernden Seelensauger.«
Gurda runzelte verwirrt die Stirn.
»Ein Staubsauger, nicht wahr?« fuhr er zögernd fort. »Ich habe mir immer etwas Magisches vorgestellt, aber es war nur ein Staubsauger. In der Abteilung Haushaltsgeräte gibt es viele von ihnen, mit extra großer Saugwirkung für Tiefenfrische.«
»Gut, freut mich. Nun, vielleicht sollten wir jetzt überlegen, wie wir diesen Ort verlassen.«
Die Suche hinter den Aktenschränken blieb nicht ohne Erfolg. Sie entdeckten einen Spalt in den Dielen, gerade breit genug, um ohne größere Schwierigkeiten hindurchzukriechen. Die Wichte brauchten einen halben Tag für die Rückkehr, zum Teil deswegen, weil sich Gurda immer wieder setzte und in Tränen ausbrach. Aber hauptsächlich dauerte es deshalb so lange, weil sie im Innern der Wand nach unten klettern mussten. Sie war hohl und unterwegs stießen sie immer wieder auf Kabel und seltsame Holzstücke, die von den Kladianern stammten. Trotzdem kamen sie nur langsam voran. Schließlich erreichten sie die Etage unter der Kinderkleidung. Gurda hatte sich inzwischen wieder gefasst, forderte hochmütig etwas zu essen und eine Eskorte. Nach einer langen Reise trafen sie in der Abteilung Büromaterial ein. Gerade noch rechtzeitig.